ARD. Radio 1. Hörbar Rust. Mit Bettina Rust. Live aus dem Studio 1 in Bikini Berlin.
Ja, und ich freue mich. Und dass wir live sind, stelle ich gleich mal unter Beweis. Ja, ich freue mich. Hallo, herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Heute mal live. Ein Hund läuft hier rum, das ist meiner. Und ein Gast sitzt mir hier gegenüber. Und wir alle kennen ihn, das ist sowieso klar, hoher Bekanntheitsgrad. Aber er wirkt auch extrem gut durchblutet und gut gelaunt. Axel Prahl.
Er hört nur leider nichts auf seinen Kopfhörern.
Aha, na das wird sich gleich
aber
sicherlich.
Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hier ist natürlich kolossal.
Ja, das ist toll, natürlich. Das gab es auch selten, dass die Leute...
Und vielleicht verrätst du uns den Namen.
Ja, habe ich schon mal vorhin. Yuki.
Dass wir ihn entführen können.
Mhm. Okay, du wirkst wirklich extrem gut gelaunt. Hattest du einen guten Tag soweit?
Ja, ich hatte auch eine gute Anreise. Ich habe sehr schön geschlafen im Taxi und bin jetzt noch so ein bisschen bettmüde. Aber sonst geht's mir gut.
Der Winter in Berlin tut ja vielen mehr weh als woanders. Also es gibt Menschen, die jetzt auch vielleicht aus München zuhören oder aus Bad Salzuflen, Papua-Neuguinea, ich weiß es nicht, wo sie gerade sind. Vielleicht geht's ihnen gut im Winter, weil sie besseres Wetter haben. Vielleicht sind sie auch gar nicht wetterfühlig. Wie ist es mit dir?
Also, ich komme ja aus dem hohen Norden. Ich bin ja gebürtig nordisch by nature. Also und mich kann so schnell schneemäßig und eismäßig und temperaturmäßig eigentlich nichts erschüttern. Also ich laufe auch noch bei Minusgraden gerne mal im Unterhemd rum. Das macht mir gar nichts, weil wir sind das so gewohnt. Das ist Schneekatastrophe 78, 79 habe ich auch noch mitgemacht.
Im Unterhemd hast du damals Schnee geschippt.
Ja,
Vielleicht gibt es auch Fotos.
Ja. Vielleicht hat Knut Fotos gefunden.
In dem Buch, ja. Auf das wir
aber
zu sprechen
wir
kommen.
Ja,
genau. Das ist so eine, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, das ist so eine halbe Biografie, ne? Du bist, wolltest du keine Autobiografie schreiben? Findest du es zu früh oder?
Ja, das war mir nun eindeutig zu früh, als Knut mich ansprach irgendwie, Axel, wie sieht das aus? Willst du nicht mal langsam eine Biografie? Habe ich gedacht, mit meinem Freund, also ist noch ein bisschen früh, oder? Das macht man so mit 75, 78, 80.
Wenn man
sowas
da hinkommt. Also ja, wir alle, Menschen werden ja immer älter.
Du machst mir Mut, danke.
Nein, ich weiß nicht. Hast du so ein Alter, auf das du zusteuerst, das du auf jeden Fall erreichen möchtest?
Ich will die 100 machen, ja.
100?
Ja, aber ich wollte mit 100 meine letzte Zigarette rauchen. Also ich habe mir echt was vorgenommen.
Ja. Wenn man so gefragt wird, ich weiß nicht, freust du dich auf oder über Interviews? Weil letztendlich sitzen einem Menschen gegenüber, die haben sich mit einem beschäftigt. Manchmal kommen gute Fragen, manchmal kommen lustige Fragen.
Also, wenn das so Gesprächspartner sind wie du beispielsweise, dann denke ich mal, du hast dich wahnsinnig gut vorbereitet und wirst deswegen auch viele intelligente Fragen haben.
Oh, die Latte liegt jetzt einigermaßen hoch.
Die Latte liegt jetzt bei dir.
Nein, es kann ja auch sein, dass du sagst, weißt du, ich liebe meinen Job, ich bin Schauspieler durch und durch und diese ganze Pressearbeit, die ja auch immer ansteht für aktuelle Sachen, für Filme, für machen wir uns nichts vor, die meisten würden sich das am liebsten schenken. Es gibt Menschen, die vielleicht auch nur Schauspieler geworden sind, um diese Interviews zu machen und rote Teppiche hoch und runter zu gehen.
Ja, zu denen gehöre ich nicht. Ich habe auch eher so eine rote Teppichallergie und bin da nicht so häufig zu sehen. Also wirklich nur, wenn ein Preis überreicht wird und ich damit irgendetwas zu tun habe, dann gehe ich da gerne hin. Aber ansonsten finde ich, feiert sich die Branche schon selber ganz schön viel und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig.
Hast du, bevor wir zum ersten Song kommen, den du ausgesucht hast, hast du das Gefühl, dass die Branche ein bisschen Trauer trägt, weil sich in den letzten Jahren ja schon ein bisschen was verändert hat?
Es ist eine riesige Umstrukturierung und jetzt mit KI natürlich noch viel mehr, aber das beiseite gelassen ist einfach durch Corona so viel passiert in der Branche, dass es wirklich inzwischen bisweilen sehr schwer geworden ist, Filme überhaupt zu finanzieren, Filme auf den Weg zu bringen. Man ist nicht mehr so mutig. Ich war wahnsinnig glücklich über die ARD, dass die wirklich dieses Projekt 20.15 Uhr Krimi-Dinner, ich weiß nicht, ob du das gesehen, gehört oder irgendwie
war mitbekommen Annette Frier hast. Dabei?
Mit Annette
ja,
Frier, genau.
Die Tolle.
Ja, die Tolle, finde ich auch. Und das fand ich wirklich mutig und einen guten und richtigen Schritt. Wir müssen uns mehr trauen, Dinge auszuprobieren und Grenzen auszuprobieren irgendwie. Und da macht uns die BBC beispielsweise sehr viel vor. Die sind gerade auch am Krachen, mehr oder weniger, weil komischerweise die Bevölkerung nicht einsieht, dass sie für einen staatlichen Sender so und so viel bezahlen und sind leider so dumm zu glauben, dass sie mit privaten Anbietern, wo sie hier 40 Euro, da 50 Euro und so weiter, was die alleine Geld ausgeben für Fußball, um Fußball gucken zu können, ja. Und dann regen sie sich auf über die 17 Euro noch was. Das ist, ja.
Okay.
Fragwürdig.
Wir haben ja auch vorher eine Umfrage gemacht. Alle Menschen, die hier heute sitzen, zahlen ihre Gebühren gerne und würden auch doppelt so viel dafür zahlen. Weil sie wissen, wie gut das Programm der Öffentlich-Rechtlichen ist. Und sie können nicht sehen, wie 40.000 Menschen synchron nicken. Aber es ist so. Und das sind keine Fake News. Du bist ja selbst Musik... Ach, weißt du, was ich vergessen habe?
Na?
Das gibt's ja gar nicht. Ich mache diese Sendung jetzt 24 Jahre, ne?
Und jetzt hast du was vergessen?
Oh Leute, es tut mir so leid. Hinter dem Glas sind wohlmeinende Menschen mit viel Schweiß auf der Stirn. Und die sind alle ganz nett und lächeln immer noch. Aber wie kann es denn sein, dass ich deine Bio vergessen habe? Das kommt immer am Anfang der Hörbar. Na, weil wir heute mal live sind.
Meine Bio, ja.
Deine Bio, weißt
und
du
jetzt
was?
Jetzt muss ich den Scheiß selber erzählen.
Nein, weißt du was, die spielen wir jetzt noch einmal. Es kann nicht sein, dass das... Also, wir tun jetzt einfach mal so, als würde es jetzt erst losgehen. Oh Leute, ich schäme mich in Grund und Boden.
Ich mag sowas. Ja? Ich mag sowas total. Also, Dieter Kosslicks erste Berlinale war einfach der Knaller. Da ist alles gegen die Wand gefahren irgendwie. Er kündigte einen Gast von rechts an und der kam von links. Hat dann irgendwie die falsche Trophäe überreicht. Es war grandios mit seinem gebrochenen Englisch dann auch noch. Ich hab's geliebt.
Okay, then please my co-workers, I'm so sorry.
Du bist meine Moderatorin,
for forgetting.
Ich liebe das.
Jetzt muss ich mich hier mit gebrochenem, viel schlechterem Englisch, als ich eigentlich könnte. Gut, erstmal jetzt die Bio. Wer ist denn eigentlich heute zu Gast?
Radio 1. Hörbar Rust.
Wenn alles anders gekommen wäre, würde unser heutiger Gast vielleicht genau jetzt in diesem Moment die Kappe seines roten Filzstiftes abschnippen und mit schneller Schrift ein sehr schön oder aber ungenügend auf ein kariertes Blatt schreiben. Denn eigentlich wollte er ja Musik- und Mathelehrer werden. Nun, es kam anders. Und so wurde er zu Uwe und zu Ralf, zu Mike, zu Dr. Rauweiler, zu Frank Thiel und vielen, vielen mehr. Als Schauspieler tut der im holsteinischen Neustadt aufgewachsene Axel Prahl genau das, was er am besten kann. Zahlreiche Auszeichnungen können nicht lügen. Wobei es auch bei ihm eine zweite große Leidenschaft gibt, die, wir hatten diese Parallele neulich beim Autor Frank Schätzing schon mal, ehrlicherweise seine erste große Liebe ist und war. Die Musik. Wie schön, dass es in diesem Format auch genau darum geht. Die Station der Kindheit, Jugend und um die Musik, die dabei eine Rolle spielte.
So, haben wir das auch hinter uns gebracht. Toll.
Das also ich meine, Sie jetzt leider nicht sehen können. Ihr flog jetzt gerade das Manuskript aus der Hand, kurz nachdem der Einspieler vorbei war. Das ist live. Ich liebe das.
Jetzt haben wir ihn wenigstens gut. Ist es dir schwer gefallen, als Musiker, als musikaffiner Mensch, die Musikliste zu machen, dich auf 8 Songs zu
Selbstverständlich, ja. Ich habe wirklich gedacht, 8 Songs aus meinem Leben, die für mein Leben oder für mich und mein Leben wichtig waren, zu suggerieren, das ist so schwer, weil man möchte sich da nicht festlegen, weil man tut so vielen anderen Liedern und Songs und Kompositionen etc. pp. Unrecht. Und deswegen, ist es schwierig.
Sorry, ich habe jetzt eine Reihenfolge hier reingebracht.
Was suchst du denn jetzt?
Ich suche gar nichts. Ich gucke hier Peter Gabriel, damit geht es los.
Ach, das ist aber schade. Hill. Ich dachte, wir fangen an mit R von Bach.
Nee.
Nee, siehst du anders. Ja. Ja, gut, wenn du das anders siehst, dann nehmen wir dann Peter Gabriel.
Ja, dann sag mir mal, warum du den ausgesucht hast. Wofür steht dieses Lied?
Also der ist unglaublich klug komponiert, weil es fällt niemandem auf, dass das ein 7/8 ist.
Also da kann man wie meine Hose, 1, 2, ne? So ein bisschen
3, 4,
so eine Culotte.
6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3.
Vielleicht komme ich deswegen drauf, dass dieser Einspieler, du wolltest Musiklehrer werden, ich kann es mir jetzt gerade ein bisschen vorstellen.
Er kommt einem vor wie ein Vierviertel, aber ist ein grandioser 7/8. Und dann die Komposition, den Text, die Stimme, die Instrumentierung, das Engagement und Peter Gabriel sowieso an sich als Person ist mein kleiner Gott.
Und den hören wir jetzt.
Einer meiner vielen Götter. Sorry. Ja. Und was Sie jetzt gerade gehört haben, und was Sie jetzt gerade bei diesem Lied vielleicht gehört haben, das war unser Publikum, die aber,
Wahnsinn, wie die mitgegangen sind.
Ja,
ne?
Irre, oder?
Radio 1, die Hörbar, das ist typisch für dieses Format, dass die Leute so sehr mitgehen.
Geht ab hier.
Aber
was
eben
geht
oft, ab hier? Oft ja. Auch der Gast, falls sie jetzt erst einschalten, kann ich nur sagen, also läuft schon eine halbe Stunde ungefähr.
Ich möchte mal die Gelegenheit nutzen.
Es ist überhaupt kein Ding.
Von Peter Gabriel gab es ein Album, das hat er in den 80er Jahren veröffentlicht. Das erste interaktive Album. Da waren 4 CDs und da konnte man sich die Lieder selber zusammenstellen. Von der CD, den Schluss und so weiter. Falls jemand dieses Album besitzt und mir verkaufen möchte, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an meine Agentur, Lux in Berlin. Danke.
Und checken Sie vorher mal, wo das Ding bei eBay steht. Nur mal eine kleine 24 Millionen Pfund wahrscheinlich. Ja. Du warst vor 23 Jahren schon mal in dieser Sendung. Ich kann mich an 2 Sachen nicht erinnern, aber ich habe mich schlau gemacht und eines der Themen war, und ich konnte es kaum glauben, und daran sieht man, wie schnell alles geht, dass wir uns gesagt haben, Mensch, in den Videotheken, allein das schon, ne? Also hier ist allein schon, eigentlich muss ich hier schon eine Pause machen, genau. Mensch, in den Videotheken.
Ja, kleine Anmerkung der Redaktion, Videotheken waren die Läden, wo man damals Videos ausleihen konnte.
Ja.
Da gab es immer so eine Schmuddelecke, wo keiner ab 18 durfte. Man
davon weiß ich nichts.
Natürlich nicht.
Also das war wirklich so, liebe Kinder. Das ist ein Haus wie ein Streamingdienst. Wie soll man das erklären? Wenn ihr einen schönen Film sehen wolltet, dann reicht es nicht einfach nur auf On zu drücken oder irgendwas zu streamen, sondern
ihr musstet rausgehen. Hey, ihr seid bei Radio 1, nur für Erwachsene. Lehnt euch zurück, alles gut.
Ich rede von ganz normalen Filmen. Aber wir haben damals gesagt, du, es gibt immer mehr DVDs in den Videotheken. Wie geil, pass auf. Und wir haben dann noch gemutmaßt, es wird bald überhaupt keine Videos mehr geben. Dann muss man die umbenennen. Wie sollte man Ihrer Meinung nach zukünftig die Videotheken nennen, wenn es da nur noch DVDs gibt? Auf dem Trichter waren wir. Es ist fast rührend, oder? Leute, es gibt nichts mehr davon, gar nichts. Was wir sehen, ist unsichtbar, nicht haptisch. Es ist weg.
Ja.
Und wir überlegen uns, wie könnte man denn Dividiken, DVTeken, weg, vorbei.
Ja.
Bevor wir jetzt in deine wundervoll abwechslungsreiche Biografie einsteigen, sag mal, du warst 2023, habe ich gelesen, mit dem Traumschiff unterwegs.
2023?
Nein. Was steht denn dann da bei Wikipedia?
Moment, ich habe mal eine Lesereise gemacht.
Namibia? Klingelt da was?
Nee, Namibia war ich noch nie.
Ach, sag mal. Dann ist es ja, dann habe ich
Axel Prahl, hast du genau, da gegoogelt.
Ach, du bist Axel Prahl. Jetzt, ich verwechsel dich. Nee, dann ist das ja, dann muss ich doch gar nicht, wollte mich fragen, wie es ist in so einer Walfischbucht. Dann gehen wir doch gleich nach Eutin. 1960 bist du da geboren worden, aber nicht
das
aufgewachsen.
Ist ausnahmsweise mal korrekt.
Mhm, ja. Aber nicht aufgewachsen.
Nein, da war ich nur 2 Stunden im Kreissaal.
Neustadt heißt das verträumte Städtchen.
Ja.
Ist das in der, gehört das zur holsteinischen Schweiz?
Das ist jetzt eine ernsthafte Frage.
Das ist in Holstein. Ja, das ist die holsteinische Schweiz. Wahrscheinlich das Holstein, Herz der holsteinischen Schweiz. Ne?
Das ist in Ostholstein. Deswegen halten mich auch viele für einen Ossi, weil ich aus Ostholstein komme. Und das ist direkt an der Küste. Und meine Mutti wohnt dort auch noch in Pelzerhaken.
Ja. Ja. Und wenn du da bist, gibt es da noch einen Laden von früher, der sich im Idealfall nicht groß verändert hat? Gibt es so einen Fischladen? Gibt es einen Gemüseladen, sowas?
Also, da muss ich jetzt gerade mal ganz kurz. Es gibt noch einige Läden in Neustadt, die sozusagen noch Altbestand sind. Unter anderem der Uhrmacher Plat, mit dem ich mit dem Sohn bin ich auch zur Schule gegangen und der Sohn hat auch den Laden übernommen. Also Herr Plat ist noch am Platze mit seinem Uhrmacherladen, aber das ist natürlich auch ein trübseliges Gewerbe geworden, weil das ist ja nur noch Batterien wechseln und so weiter. Das ja, hat ja
aber es aber gibt Gott viel Tourismus da auch in der Gegend, weil es so schön ist, oder? Ist es nicht so, dass im Sommer,
Im Sommer sind wir doppelt so viele Einwohner als wie im Winter und das ist schon toll. Also, weil im Winter hat man seine Ruhe und im Sommer ist Halligalli, die Party und
Und vielleicht machen, wollen Menschen dann heiraten und dann sagen sie, guck mal, es ist so schön gerade und du bist auch gerade so schön. Und dann gehen sie zum Juwelier Plate und kaufen sich Ringe zum Beispiel.
Das kann passieren unter Umständen, ja.
Hast du jemals...
Plat, er heißt Plat. Plat. Nicht Plate. Ja, du meinst Walter Plate, das ist der Schauspielkollege. Der ist aber, glaube ich, schon... Ist der, lebt er noch? Oh Gott.
Oh Gott, sag mal.
Ich sag da jetzt, doch, der lebt noch, ne? Walter Plate lebt noch. Ja, doch, doch. Also ich wünsche es mir auf jeden Fall sehr. Lieber Walter Plath, ich wünsche dir alles Gute. Auch beruflich.
Außerdem, was heißt schon Leben? Also ich meine, hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, dorthin zurückzugehen? Weil du könntest ja pendeln, du könntest ja sagen, ich mache 4 Produktionen im Jahr, dann jeweils da, wo gedreht wird, aber ich lebe wieder an der Ostsee.
Nee, dieser Weg zurück ist, glaube ich, für mich erstmal auf jeden Fall nicht. Nein. Nee.
Okay. Nee. Weil es dich hier
ich
hält.
Habe auch festgestellt, ich hatte früher immer den Traum von einem Haus am Meer.
Ja, oh, ich glaube, da bist du der Einzige.
Ja, bei den Preisen, glaube ich. Da, also.
Ein Haus am Meer, wunderschön.
Aber eigentlich auch nicht, weil du hast ja immer, da laufen ja immer Leute vorne durch und glotzen dir auf den Garten, wenn du da frühstücken willst und machen da Halligalli und spielen, was weiß ich, Völkerball oder was der Geier was. Und du willst da deine Ruhe haben und willst aufs Meer gucken. Das ist, ich glaube, es ist gar nicht so erstrebenswert. Und jetzt habe ich eben festgestellt, dass so in der Nähe eines Sees zu wohnen oder vielleicht sogar am See zu wohnen, das ist natürlich viel, viel reizvoller, finde ich.
Und dieses Glück hast du?
In ja, der Nähe gute Frage. Nächste Frage.
Okay,
werde
gut.
Ich jetzt hier nicht verbrämen.
Nein. Ich weiß, dass es Berlin und Brandenburg ist, also du bleibst der Gegend hier treu, insofern so. Jetzt kommt dein geliebter Herr Bach, den du an erster Stelle gespielt haben wolltest. Das haben wir, da haben wir uns umentschieden. Aber jetzt kommen die Berliner...
Habt ihr schön vergurkt.
Vergurkt ist da gar nichts. Die Berliner Philharmoniker.
Ja.
Was erwartet uns jetzt und warum hast du...
Habt ihr die Berliner Philharmoniker, ja?
Ja.
Weil das soll wohl die ausdrucksstärkste und vielverkaufteste Version sein, glaube ich. Es gibt noch eine vom Leipzig.
Also wir haben sie live, sie kommen gleich rein. Nur dass du... Mann, das, ey, mit einem Musiklehrer über so eine Musikliste zu sprechen, das mache ich auch nicht
wieder, ganz ehrlich. Hallo Jungs, ja,
hey.
Kommt rein.
So, also, warum hören wir das jetzt? Die vermutlich, vermeintlich, mutmaßlich ausdrucksstärkste Version.
Weil ich diesen Titel immer direkt nach meiner Schule, ich kam aus der Schule, hatte so einen riesigen grünen Sessel, in den ich mich gepflanzt habe. Dann habe ich meine Kopfhörer aufgesetzt und auf mein Tonband auf die Starttaste gedrückt und dann erklang diese Musik.
Ah ja. Ja, eindringlich, ja. Weiß ich ja, jetzt nicht. Hier das war wunderschön. Das ist, ist das die Version, die du haben wolltest?
Das ist auch exakt die Version, die ich haben wollte, die ich auch früher immer gehört habe. Es gibt noch eine kleine Anekdote dazu, und zwar bei dem Film Mondkalb. Da habe ich so einen ganz brutalen Vater gespielt, der seinen Sohn, nachdem der allerdings sein Auto angezündet hat, das für ihn als Fahrlehrer seine Lebensgrundlage war, angezündet hatte, hat er ihn so dermaßen verdroschen, dass ihn das Jugendamt einkassiert hat. Und wir drehten die Szene, da wird der Junge abgeholt vom Jugendamt und das Auto fährt ab und er guckt hinten aus dem Fenster und durch Zufall hatte das Catering dieses Musikstück auf Höllenlautstärke, was normalerweise natürlich immer unterbunden wird, aber mir sind sofort die Tränen eingeschossen irgendwie und ich habe meinen Sohnemann verabschiedet und das ging mir so zu Herzen und das war irre. Also das war echt irre, das war ein magischer Moment. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also der Caterer wusste nicht, dass das mein Kinder- und Jugendmusikstück war, was ich immer gehört habe. Und es war halt auch nur durch Zufall. Jetzt hatte er das Ding so laut gedreht. Ja. Das war wirklich absurd.
Das ist aber auch großartig. Wirklich nicht unbedingt repräsentativ und typisch. Für ein Kind, für einen Jugendlichen nach Hause zu kommen nach der Schule, sich auf den Sessel zu setzen, Kopfhörer auf und klassische Musik zu hören.
Kommt man doch so gut runter, oder? Ich meine, das holt einen wirklich das Down to Earth.
Absolut. Die Frage ist nur, wie bekommt man ein Kind so weit, sich dahingehend zu öffnen? Also man kann ja viel vorleben, das ist vielleicht der beste Weg. Ich weiß nicht, wie du dazu gekommen bist. Wie bist du in Berührung mit klassischer Musik gekommen?
Wir hatten eine sehr, sehr gute Kantorin, Ilse-Dore Boblenz. Gott hab sie selig. Sie war leider nicht mehr unter uns. Und die hat sich wirklich vorzüglich um uns Kinder und Jugendliche in Neustadt gekümmert. Und durch die habe ich ganz viel Bach in erster Linie kennengelernt und lieben gelernt.
Was heißt kennengelernt? Kann man sich vorstellen, dass ihr Kinder...
Bach-Kantaten gesungen beispielsweise.
War das im Konfirmationsunterricht oder im Kirchenchor?
War im Kirchenchor und sie war die Kantorin und hat dementsprechend, sie hat auch dafür gesorgt, dass wir kostenlosen Gitarrenunterricht bekamen und das war also wirklich toll.
Was ist denn hier gerade los?
Ja, hier ist gerade Randale da.
Ja, die Leute versuchen hier, die stehen in Zweierreihen einmal um den Bahnhof Zoo, um hier noch reinzukommen.
Gottes Willen, was passiert da? Weia.
Das ist irre, dass sie nicht dabei sind. Das sieht nicht gut aus. Nee, komm, wir machen die Vorhänge zu.
Vielleicht sollten wir die Polizei rufen.
Nein, wir machen einfach weiter. Komm. Also, ich wiederhole mich. Aufgewachsen im verträumten, schönen Neustadt. Deine Eltern kommen gebürtig aus Pommern. Dein leiblicher Vater, mit dem du nicht viel zu tun hattest und der auch keine große Rolle in diesem Gespräch spielen soll, glaube ich, so ist es auch in dem Buch, war gebürtiger Ostberliner.
Der kam aus Berlin, genau.
Und ist das der Grund, warum du als Kind häufiger auch in Ostberlin warst, um Verwandte zu besuchen? Oder
genau, hatte das so war das. Ja. Wir sind mit den Eltern dann gerne schön über die Transitstrecke im Kamangier.
Aber immerhin, Kamangier, aber der ist ungefähr.
Ja, aber Notsitz hinten, also das war nun wirklich kein familienfreundliches Auto.
Nein. Und dein Bruder auch mit dem Auto,
war der zu viert? Mit dem Auto, wir zu viert, da hinten schön eingequetscht und und dann haben sie mir an der Grenze auch noch mein Fix- und Foxy-Heft abgenommen. Also da war ich aber echt bedient.
Wenn du von deiner Kindheit sprichst, und ich möchte Ihnen und euch dieses Buch auch wirklich ans Herz legen, da sind ganz, ganz tolle Gespräche auch von Weggefährtinnen und Weggefährten von dir, von Schauspielerinnen und Schauspielern, von Regisseuren. Axel Prahl, was man liebt, braucht Zeit, im Gespräch mit Knut Elstermann. Und in diesem Buch sagst du oder sprichst du auch von einer wohlbehüteten Kindheit, die man sofort glaubt. Und interessanterweise ist der nächste Satz, der schon kommt, wir sind morgens um 9 aus dem Haus und erst nach Hause gekommen, wenn es schon wieder dunkel war. Das ist eigentlich ja das Gegenteil von behütet, ne? Denn das ist ja frei, das ist ja selbstständig, das ist, wir erleben Abenteuer. Wenn wir Glück haben, geht das alles gut irgendwie so, ne?
Ja.
Und trotzdem assoziiert man das mit behütet sein, oder du in dem Fall?
Auf jeden Fall, weil es war ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Und es war ja nun auch nicht so, dass wir jeden Tag von 9 bis abends und so weiter, Mutter und Vater, die haben schon drauf geachtet, auch dass Hausaufgaben gemacht wurden, etc. pp. Und dass ich meine Schule schaffe und so, das und ich hatte einige sehr engagierte Schulwechsel und
aber ganz tricky. Also eigentlich ist das gut gelaufen für dich, ne?
Im Nachhinein ist man immer klüger, war es wirklich ein Glück, weil ich bin von der Realschule runtergeflogen und wieder zurück auf die Hauptschule und habe dann in der Hauptschule eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen müssen, weil ich den gesamten Stoff schon in der Realschule durchgenommen hatte. Ich war in Englisch der King, ich war in Deutsch, in Mathe, überall war ich der King und hatte dann das zweitbeste Ergebnis an der Hauptschule, Hauptschulabschluss, gab es damals eine Urkunde vom Bürgermeister. Über sowas freut man sich immer ganz besonders.
Ja, das ist unglaublich. Und dann konntest du weitermachen. Dann hast du deinen Realschulabschluss.
Mark wäre mir lieber gewesen, aber ja.
Okay.
Und und dann bin ich von der Hauptschule über einen zweiten Bildungsweg. Mhm. Da habe ich dann ein Grundbildungsjahr im Metall gemacht und dann meinen Realschulabschluss nachgemacht. Und Gott sei Dank hat dann mein Klassenlehrer gesagt, der Junge hat das Zeug, das Abitur noch zu machen.
Mhm.
Meine Eltern wollten eigentlich mich schon in die sichere Beamtenlaufbahn schicken, also entweder Zöllner oder Grenzsoldat oder Polizist.
Ja,
und
über
so
Bande.
Kam es dann, ja. Ja, ja.
Okay.
Und ja, dann
und auch
ich
das
mein
Handwerk
Abitur
hat dir eigentlich sogar, also in der Zeit, in der du das gemacht hast, so hatte ich zumindest den Eindruck, es ist ja auch faszinierend. Also so wie es faszinierend ist, Dinge selbst zu säen und zu ernten, ist es ja auch faszinierend, wenn man Dinge selbst mit den Händen herstellen kann oder auch reparieren kann. Ne?
Also es gab wirklich einige Sachen, die mich sehr fasziniert haben und die ich auch gerne eventuell weitergeführt hätte. Drehen zum Beispiel, also Metall drehen. Drechseln hätte mich natürlich auch interessiert, aber hatten wir leider nicht. Und Schweißen vor allen Dingen. Autogenes Schweißen und elektrisches
Autogenes Schweißen
ist mit Sauerstoff und Acetylen.
Ich denke an total andere Sachen.
Da hat man dann so ein
autogenes Schweißen.
Autogenes Training kennst du wahrscheinlich.
Ja, und dann mit Schwitzen und
mit
dann
Yoga
so, pass auf,
und so,
ja, genau, alles klar. David Quarley hast du mitgebracht.
Ja, das war das erste Stück, das ich, ein Gitarrenstück, das ich mir von einer Schallplatte runtergehört habe. Und das war unglaublich anstrengend damals, weil die Platte war bei Stockfish erschienen und ich musste dann immer den Tonarm so kurz aufsetzen auf die Platte, hab dann gehört, hab wieder abgenommen, also hochgestellt, hab dann rumprobiert und bis ich überhaupt drauf gekommen bin, dass dieser Himmelhund die tiefe E-Seite auf D gestimmt hat, also einen Ton tiefer.
Ja. Das hätten wir dir alle sofort sagen können.
Ja, ja. Und deswegen hat es sehr lange gedauert, bis ich dieses Stück dann tatsächlich, aber von vorne bis hinten, mir drauf geschafft hatte und mir runtergehört, sagt man so.
Und nachgespielt. Also und spielst du das heute noch manchmal?
Kann ich heute noch spielen, ja.
Ich bin gespannt.
Wieso habt ihr eine Gitarre hier?
Tja, spielen Sie das mal nach. Das ist nicht ganz so einfach. Ja, Radio 1.
Sehr lange gedauert, bis ich das drauf hatte.
Das glaube ich. Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute, wir sind live im Bikini. Zu Gast ist der Schauspieler und Musiker Axel Prahl. Es gibt ein Buch, das erschienen ist, das Knut Elstermann gemeinsam mit dir gemacht hat. Was man liebt, braucht Zeit. Eine Collage, erschienen bei Goldmann. Da habe ich so die ein oder andere Info natürlich mir schon mal rausgefischt und habe gesehen, du bist ein sehr, oder warst zumindest ein sehr, wie sagt man, kompetitiver Mensch, also sehr dem Wettbewerb zugetan. Du hast einen Vorlesewettbewerb, du hast mitgemacht und gewonnen mit 12. Auf Landesebene immerhin auf den zweiten Platz gekommen.
Mark Twain, Tom Sawyer.
Ja, gut. Und es gab auch noch andere Wettbewerbe, die Musikwettbewerb, ja, ein Gesangswettbewerb auch. Ich habe jetzt hier einen Musikwettbewerb, vielleicht ist der gemeint mit 14.
Das ist der, ja, das
ist gesungen.
Ist es gemeint. Ja, das war aber das. Es war in der Strandhalle in Neustadt.
Naja.
Wurde ein Gesangswettbewerb ausgerufen. Und da ist Axel hin mit seiner Gitarre und hat ein Lied gespielt, das er eigentlich von seinem Freund Wolfgang Lerche, der eine Band hatte, die hieß Diabetes Meditus. Ja, so ungefähr war das Lied auch. Und das Lied hieß Der Frauenmörder und der Text lautete, ich sitze in meiner Badewanne, höre Zeitung, lese Zeitung und höre Radio. Mit mir zusammen sitzt Marianne, wäscht sich gerade ihren Po. Marianne war mein guter Stern, ich hatte sie zum Fressen gern. Sie schmeckte fast wie Fischfilet und war auch überhaupt nicht zäh. La, 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 la. So, also und damit habe ich natürlich den ersten Platz gemacht.
Das wäre heute vermutlich anders.
Ja.
Aber gut. Was machte Rainer zu deinem so engen Freund damals?
Mit Rainer habe ich viel erlebt. Ja, mit Rainer bin ich aufgebrochen in den Urlaub. Wir hatten jeder 500 D-Mark eingesteckt und wollten gen Süden reisen, weil es war bitterkalt in Deutschland, es war Januar. Und wir standen an der Ausfallstraße in Neustadt in Richtung Autobahn und keiner nahm uns mit, weil Rainer hatte so sehr, sehr lange, also bis zum Hintern blonde Haare und ich hatte auch relativ lange Haare. Wir waren nicht so die gern gesehenen Hitchhike-Gäste. Drum haben wir von diesen 500 D-Mark erstmal 270 D-Mark ausgegeben für eine Fahrkarte nach Frankreich.
Zugfahrkarte dann
wahrscheinlich. Zugfahrkarte,
ne? Ja. Also man muss dazu auch noch sagen, Hitchhiking und überhaupt Trampen, es gibt ja, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal jemanden gesehen, der überhaupt, ich glaube, es ist auch total verboten und so.
Der
Früher
Tramp?
War das, ja.
Nö, doch, nö.
Ja?
Ja, ich habe schon des Öfteren, also insbesondere natürlich die wandernden Gesellen, die mit Schlaghosen,
ja,
gerade,
ja,
die auf Baustellen,
ja,
arbeiten gegen Brot und Quartier.
Ja.
Was ich übrigens eine tolle Sache finde irgendwie und sehr unterstützenswert. Also die nehme ich eigentlich immer mit, immer. Wenn ich selber gerade Platz habe im Auto. Und dann hatte ich schon... es gab sogar einen Wettbewerb, das war auch sehr lustig, die sind in Polen gestartet und mussten, wie war denn das noch? Auf jeden Fall hab ich die an irgendeiner Tankstelle aufgegriffen und wir kamen so ins Gespräch und die sagten, ach lustig, der Letzte, der uns mitgenommen hat, war auch ein Schauspieler und das war David Striso, der gerade zu einer Preisverleihung sollte. Das war sehr, sehr
lustig. Aber wo siehst du Tömper? Aber ich sehe niemanden, der mitgenommen werden
möchte.
An den Landstraßen oder an den
Raststätten?
Ah ja, okay. Und dann wird man proaktiv angesprochen oder stehen die in der Ausfahrt?
Na, die sprechen einen entweder an oder sie stehen an der Ausfahrt. Und was es bei uns in Brandenburg natürlich auch häufig gibt, sind die Mitfahrbänke. Da gibt es so Parkbänke, wo ältere Herrschaften dann sich hinsetzen können und dann kann man anhalten und fragen.
Das sowas finde ich total schön. Also das
wollen Sie nach Zernsdorf, wollen Sie dahin
super.
Oder so?
Und dann kann man die irgendwo hinfahren.
Nehme ich sie mit.
Und wo fängt älter an, wenn ich das mal fragen darf? Könnten wir da auch sitzen?
40.
Nein, ich habe überlegt, ob ich diese halb gute Pointe auf diese gute Idee setze, weil es ist wirklich eine gute Idee, dass Menschen andere mitnehmen und anderen helfen, gerade älteren Leuten.
Also der öffentliche Verkehr da auf dem Land ist wirklich eine Katastrophe. Mhm. Da fährt dreimal am Tag ein Bus und der fährt aber auch wirklich gefühlt das halbe Leben irgendwie, bis man irgendwo ankommt. Und deswegen.
Früher hast du das gut gefunden in der Zeit, in der du Straßenmusik in Spanien gemacht hast. Da hast du sogar auf einem Bus gelegen. Ich glaube sogar neben Rainer auf einer Matratze.
Ja, aber das
verkehrswidrig, natürlich regelwidrig.
Total idyllisch.
Ja, das glaube ich. Wir können uns an diese Geschichte langsam heran erzählen.
Ja.
Du hast ja eben schon angefangen damit. Also irgendwann seid ihr in Spanien gelandet, aber das mit dem Geld, das blieb relativ knapp.
Yeah.
Und dann wart ihr bei Radio Almería. Almería.
Radio Almería.
Und habt dort
es auch Musik. Español. ¿Conoces?
Ja, aber ich spreche leider kein Spanisch. Man hat wahrscheinlich gemerkt.
Ja, also ich hatte Spanisch an der Schule und aber auch nur so das Notwendigste. Also ich kann mir was zu essen bestellen und so weiter und spreche ein bisschen Spanisch. Toca la guitarra en la calle y por eso yo comprendo.
Die haben euch eingeladen, weil sie euch auf der Straße gehört haben.
Richtig.
Und dann durftet ihr dann im Studio, also durften wir
in sowas wie Radio 1 irgendwie und die haben uns dann da hingesetzt und jetzt spielt mal was.
Hast du damals an die Möglichkeit einer Karriere als Musiker geglaubt?
Ich habe immer davon geträumt, aber nie daran geglaubt. Ich wusste, dass man als Gitarrenlehrer beispielsweise maximal 15 D-Mark damals die Stunde und das war innervierend, weil diese halslosen Ungeheuer immer nie geübt haben und das war einfach, es war innervierend und langweilig und öde und ich habe irgendwann dann auch immer zu denen gesagt, komm, lass uns doch lieber Eis essen gehen, das hat doch keinen Sinn.
Ich meine, du hast aber immerhin auf Lehramt studiert oder war das wirklich nur pro forma? Also du wärst vielleicht...
Man hat doch bis dahin nichts anderes kennengelernt. Man hat doch nur Schule kennengelernt. Deswegen ist das Erste, worauf man kommt. Und ich meine, früher, ganz früher, wollte ich mal Pastor werden, weil ich dachte, der muss nur einen Tag die Woche arbeiten. Bis ich dann rausbekam, als mein Opa gestorben ist, dass der doch auch öfter ran muss. Und dann eben auch so traurige Anlässe und so,
ja.
Das fand ich irgendwie nicht so schön. Und dann war eben das Naheliegendste, wer hat noch viel Ferien und Urlaub, ist der Lehrer. So.
Apropos Pastor und Beerdigung, I feel like I'm fixing to die,
yes.
Heißt der Song Ragtime.
Ragtime, genau.
Ganz kurz das Stichwort, warum du dich dafür...
Im Grunde genommen ist der stellvertretend, weil erstens ist er sehr, sehr aktuell, der Song. Und der ist natürlich vom Woodstock Festival, die Mutter aller Festivals. Also lange vor Roskilde und jetzt Lübeck, Wacken, wie sie alle heißen irgendwie, gab es halt Woodstock. Und das... Das ist ein Song, den ich politisch sehr unterschreiben würde.
Yeah, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs your help again. He's got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam.
Radio 1. Hörbar Brust.
Radio 1, die Hörbarust, heute live aus dem Bikini. Sie werden dieses Gespräch auch als Podcast hören können und als ganz reguläre Ausstrahlung. Aber wir haben gedacht, auch wir gehen mal zusammen weg, wir alle. Und ich habe einen tollen Gast, den Schauspieler und Musiker Axel Prahl. Zweimal hast du verweigert, zweimal bist du durchgefallen.
Ja.
Und trotzdem musstest du nicht zur Bundeswehr. Also irgendwann musst du diese Rolle richtig gut gespielt haben, dass es geklappt hat.
Also das war in der Tat eine meiner ersten...
Och Axel, hört, pass doch ein bisschen auf.
Entschuldigung, das, jetzt ist mir mein Bier runtergefallen.
Ja, du kriegst noch mal neues Bier für Axel, bitte.
Wo war ich noch mal stehen geblieben?
Zivildienst.
Nein. Zivildienst, ja. Ich bin dann einberufen worden. Also man kriegte dann ja irgendwann so ein Kärtchen.
Ja.
Wenn man zweimal durchgefallen ist, weil mein Vater war auch bei der Bundeswehr und er wollte das nicht unterstützen, dass ich noch per Gericht eine dritte Verhandlung einfordere. Also musste ich zur Musterung. Und ich bin dann noch kurz zu meinem Hausarzt, habe mir ein paar Atteste geholt, bin dann aber zur Musterung gegangen und habe gesagt, ich möchte mich auf 12 Jahre verpflichten.
Okay.
Weil ich Musik studieren will beim Bund.
Ja.
Zu Ende studieren
Na ja.
will. Ja, ne, klar, ja, so. Und dann ja, haben die ganz viele Tests mit mir gemacht und auch dieses Na, bücken Sie sich mal und husten Sie mal. Und dann am Ende musste mir der ich weiß gar nicht, was so ein Amtsarzt, der halt da, das ist ja auch irgend so ein Militärarzt, der diese Musterung durchführt, der hat mir dann total traurig mitteilen müssen, irgendwie, dass das leider nichts wird mit meinem Studium und
ach Mist, du hättest dich schon so gefreut.
Ja, untauglich. Ja.
Eigentlich war es ja, also wenn es schief gegangen wäre, war das, hast du so ein bisschen drauf gezockt, dass du das vielleicht durchgezogen hättest, weil ich weiß auch, dass es ein Problem gab mit BAföG und du hast ja nun schon studiert, du hattest allerdings keinen einzigen Schein gemacht in 5 Semestern, glaube ich, liebe Kinder, nicht nachmachen.
Kein einziger, stimmt nicht, wo hast du das denn gelesen?
Ja, muss ich, ich glaube, ich habe sogar zwei oder drei Mal gelesen.
Es waren halt zu wenige.
So kleine, so ganz kleine Scheine.
Die Summe langte
nur.
Nicht.
Ja, genau. Okay.
Nee, und einen ganz wesentlichen hatte ich nicht. Deswegen bin ich da nicht mehr weiter zugelassen worden. Und ich habe aber auch im Vorfeld schon gemerkt, bei den Ärzten Unterrichtsübungen irgendwie an Schulen und so weiter, dass das nicht mein Job ist, weil die Hierarchie damals war auch noch eine ganz furchtbar andere. Also ich habe damals an der pädagogischen Hochschule studiert und da gab es 2 Wochenstunden Unterrichtsdidaktik. Also so, wie man den Stoff vermittelt. Das, was das eigentliche Rüstzeug eines Lehrers ist, davon gab es 2 Wochenstunden und mathematisch-wissenschaftliches Arbeiten, davon gab es 8 Wochenstunden. Mhm. Und dementsprechend irgendwie war, also ich hatte da mal eine Übung, eine Hausaufgabe, da hatte ich nicht so richtig Lust, die auszuführen und habe stattdessen einen Comic gemalt und habe das meinem Unterrichtsdidaktikprofessor vorgelegt als meine Hausarbeit. Und ich dachte schon, oh, weil ja, das gibt bestimmt Stress. Und der war total begeistert und aus dem Häuschen, hat das für alle Mitstudenten kopiert und verteilt und sagte, das ist die Art und Weise, wo ich dachte, hallo, das ist doch das Naheliegendste überhaupt. Wie holt man Kinder ab?
Natürlich also mit Comics. Ich kann da jetzt nicht für alle sprechen, aber 2 Freundinnen von mir haben, nachdem sie mitten im Job und schon Kinder und so nochmal studiert, um Lehrerin zu werden. Das ist ein Segen, das kann ich schon mal sagen. Aber beklagen genau das, dass sich auch nach so langer Zeit da gar nicht so viel geändert zu haben scheint.
Leider
dass die Didaktik total zu kurz kommt.
Ja, auch.
Also
Soziologie, Psychologie oder was weiß ich, gibt's gar nicht, findet gar nicht
und statt. Zumal es sicher auch noch, ich meine, es ist ja hat ja mindestens seitdem auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden durch die Digitalisierung. So vieles ist anders geworden. Man kann es keinem Menschen vorwerfen, Lehrerinnen und Lehrern, die nicht auf dem neuesten Stand sind, weil sich ständig alles ändert in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ja. Aber dem muss man irgendwie versuchen, hinterherzukommen, ne? Und an die Schüler ranzukommen, dass die nicht zumachen. Es ist so eine Parallele zu bestimmten Wählergruppen, wo ich so denke, wenn die zumachen, wenn die unter sich bleiben, wenn man sie sich selbst überlässt,
dann, hast du keine
dann ist vorbei, dann legt dieses Boot einfach ab. Also
ja, das stimmt.
Insofern, du legst ja auch in anderen Zusammenhängen, du sagst, wir in einem anderen unpolitischen Zusammenhang, meine ich, das gelesen zu haben, dass du sagst, dass wir uns einfach zu wenig austauschen, dass wir die Meinung anderer zu wenig gelten lassen und uns zu wenig zuhören. Impliziert das auch den Austausch und den Dialog mit politisch Andersdenkenden? Also du würdest jetzt erstmal wahrscheinlich sagen, ja. Muss ja sonst,
unbedingt. Ne? Ja,
so.
Ja, doch.
Und ist dann das Spektrum, also gehen wir jetzt auch wirklich vom ganzen Spektrum aus, weil ich habe das Gefühl, diese Frage ist schon milliardenmal gestellt worden, aber Antworten werden immer dringlicher, denn das, was man versucht hat über viele Jahre, hat sichtbar nicht funktioniert. Wir haben eben gerade neue Zahlen bekommen, wo die AfD steht.
Ja.
Also das ist nicht das System, mit dem es funktioniert hat. Wie könnte es funktionieren?
Puh, das fragst du mich.
Naja, nein, das ist einfach, du bist kein Politiker.
Nee,
und
ich bin
kein
Politiker.
Aber wir müssen uns ja austauschen darüber.
Das Einzige, was man wirklich machen kann, ist im persönlichen Gespräch, da, wo man die Möglichkeit hat, beispielsweise, wenn in meinem Dorf da ein Stand der AfD ist, dass ich dann da mal hingehe und sage, sag mal, ihr wisst aber schon, dass wenn wir aus der EU austreten, was ja in eurem Parteiprogramm drinsteht, dann habt ihr mal geguckt, wie es den Engländern gerade geht, denen erzählt wurde, die 356 Millionen Euro, die wir immer in die EU stecken, die können wir doch in das Gesundheitssystem stecken. Momentan macht England miese und sie können nicht mehr einfach so reisen. Man kann da nicht mehr einfach hinfahren. Du brauchst musst deinen Reisepass.
Ja, überhaupt, wir sind eine Exportnation und so weiter. Auch wirtschaftlich wird das ja nicht besser und so weiter.
Das ist alles weg.
Aber hast du denn das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, bitte korrigiere mich, ich würde mich freuen, wenn ich mich da täusche, dass Zahlen und Fakten, die liegen ja eigentlich relativ lange schon auf dem Tisch.
Es ist emotional.
Und es ist eine rein emotionale Kiste,
was man zum Teil auch verstehen kann, weil wenn man das Gefühl hat, dass immer nur Milliardäre eigentlich noch mehr Kohle kriegen, dann hat man natürlich irgendwie.
Ja gut, also es ist natürlich, wenn man sich die amerikanische Wirtschaft, die Weltwirtschaft anguckt, daran werden wir nichts ändern können. Was heißt, also ne, wir können unser Kaufverhalten, unser Konsumverhalten anpassen, wir können im Kleinen was ändern. Es gibt ja Bewegungen, die plötzlich stattfinden, ne? auch Rückzieher, die gemacht werden, weil man plötzlich sieht, hups, keine Kunden mehr, keine Leute mehr, die was machen. Gut, wir ändern vielleicht hier die ein oder andere Sache. Also wir haben als Konsumenten ja eine gewisse Macht und wir brauchen aber auch eine Geduld, um miteinander im Gespräch zu bleiben, ne? um uns nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
Das denke ich eben auch, ja.
Musik.
Weißt du, ist da zum Beispiel ein guter Weg.
Musik ist ein sehr guter Weg.
Ja, da kann man manchmal Leute auch wieder vereinen.
Zum Beispiel, wenn man ein Herz aus Gold hat.
Heart of Gold.
Oh, jetzt kommt es schon. Okay, alles klar, dann bitte. Neil Young.
Keep me searching for.
Neil Young, Heart of Gold.
Ja.
Axel Prahl ist heute hier zu Gast und dieser Song steht auf seiner Liste, auf seiner Lebensliederliste. Und ich glaube, auch wenn sich das oft verändert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, das ist wahrscheinlich ein Song, der immer draufbleiben wird, habe ich den Eindruck.
Das ist auf jeden Fall ein Türöffner.
Moment.
Ja, naja. Also erstens habe ich Neil Young zusammen mit meinem Freund Rainer auch immer gerne gespielt, irgendwie einige Stücke von ihm, unter anderem auch dieses. Und ich habe meine Frau bei diesem Lied näher kennenlernen dürfen und erstaunlicherweise lief das so auf Endlosschleife und wir haben es gar nicht bemerkt. Wir haben so irgendwie im Rausch geredet, getrunken, geraucht und so und der Abend verging und wir hörten das immer. Er spielt da immer noch.
80 Millionen Menschen fragen sich jetzt gerade in Deutschland, was ist das für ein Etablissement, in dem 15 Stunden Heart of Gold läuft und sich zwei Verliebte einfach kennenlernen.
Es war schlichtweg eine Küche.
Aber es war nicht Neil Youngs Küche.
Nein, es war nicht Neil Youngs Küche.
Es war eine Privatparty vielleicht.
War meine Küche.
Es war, okay, ja, gut. Das erklärt vielleicht, wie sowas in Dauerschleife. Okay, gut.
Das kann schon mal passieren dann,
ja. Ja, und zack hat man sich kennengelernt und ja, dann kann man ja auch heiraten. Dann kann man ja auch Ringe kaufen bei Juwelier Plath. Wenn man das nächste Mal vorbeikommt.
Ja. Okay. Gute Idee.
Ja. Bist du denn bei Freundschaften und möglicherweise auch in der Liebe, du bist mehrfacher Vater und warst auch schon vorher verheiratet, bist du das Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern oder ist es so, dass die Unterschiede für dich die Würze machen und das Interesse wecken?
Ich sag mal, ich bin sehr froh, dass meine Frau eigentlich mit dem Gewerbe, nenne ich es jetzt mal, irgendwie nichts zu tun hat.
Das klingt jetzt halb seidener, als dir wahrscheinlich bewusst ist.
Ja, ja, aber
dass sie überhaupt nicht in der Branche ist.
Schon auch ein wenig so gemeint, weil es hat ja auch ein bisschen, wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen Prostituierte, so in gewisser Weise ja schon, muss man ja sagen. Also.
Ja gut, dann sind wir das wahrscheinlich, dann ist es jeder Mensch, der für Geld arbeitet, oder?
So gesehen, genau.
Gut, alles klar. nimm mich weiter mit auf deinen Gedanken. So. Ich gehe mit.
Und meine Frau hat die ist eine sehr, sehr kluge und sehr, sehr schöne Frau. Und die hat in Cambridge ihren Master gemacht und in Oxford ihren Doktor. Und ist ein Doktor der Archäologie. Und das ist, also ich bin immer wieder tagtäglich schickig. Stoßgebete gen Himmel, dass mir das widerfahren.
Wie toll, weil dann kannst du auch unbesorgt älter werden, weil Archäologen damit ja überhaupt kein Problem haben. Das ist super.
Die kann mich wieder ausgraben.
Also das heißt schon, sie weiß ja dann offenbar schon ein paar Sachen, die du nicht weißt. Und umgekehrt wirst du ihr wahrscheinlich auch ein paar Sachen erzählen. Es geht ja jetzt hier nicht nur, dass man sich so wissenschaftlich battelt, sondern du sagst dann, weißt du, was der Liefers gestern... Erzählt's nicht weiter, aber so, also erzählt ihr euch gegenseitig.
Also wir ergänzen uns da wirklich sehr, sehr gut irgendwie und sind ein gemeinsamer, fruchtbarer Boden.
Gut, Sie können das Gesicht dazu nicht sehen. Und Rainer, so ein Freund wie Rainer.
Der ist leider schon tot, deswegen, mich schmerzt es immer ein bisschen, wenn der Name fällt. Der hatte auch leider keinen freudigen Tod irgendwie. Beziehungsweise es war eigentlich selbstgewähltes Elend. Er hat sich tot gesoffen, auf Deutsch gesagt.
Das okay.
Schlimm.
Ist denn dieser Mensch, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal sage, aber ist das eine Freundschaft gewesen, die darauf beruhte, dass ihr euch sehr ähnlich wart? Oder hast du das Gefühl, dass ihr voneinander oder dass du von ihm lernen konntest? War er älter als du?
Der war nicht älter als ich. Und also von ihm lernen, glaube ich, eher nicht. Ich glaube, das war dann doch eher umgekehrt. Mhm. Also das Einzige mit mir, er war auf der Gitarre ein bisschen schneller und fitter. Also das vielleicht. Aber ansonsten war es eigentlich, also der Vernünftigere und der mit den wirtschaftlichen Gedanken etc. pp., das war dann schon eher ich.
Ja, glaub wenn du der Vernünftigere in der... gut, pass auf, wir spielen Musik.
Ja.
Cat Stevens, Father and Son.
Yes.
Warum, halt, warum spielen wir das?
Auch ein Held meiner Jugend natürlich. Cat Stevens wurde damals rauf und runter gehört. An jedem Lagerfeuer wurde Cat Stevens natürlich gespielt. Und Tether and the Fire Cat hatten alle meine damaligen Freundinnen, hatten diese Schallplatte. Und er war ein Held meiner Jugend. Und ich hatte das große Vergnügen, ihn tatsächlich live persönlich mal kennenzulernen bei der NDR Talkshow.
Ach.
Und da hatte ich das ganz große Vergnügen, ihm seinen Song Father and Son, den wir gleich hören, persönlich vorspielen und vorsingen zu dürfen.
Moment.
Yes.
Hello, Mr. Stevens, der vielleicht schon Yusuf Islam yes. hieß zu dem Zeitpunkt,
ja,
ich weiß nicht.
Ja, ja, ja. Er ist eine streitbare Person, keine Frage, weil er eben diesen Aufruf da unterschrieben hat. Aber er ist ja auch wieder zurückgetreten jetzt irgendwie und ist also ist nicht wieder rückkonvertiert. Aber ich glaube, seine Gesinnung hat sich ein wenig geändert.
Darauf wollte ich gar nicht anspielen, sondern ja. eher auf den Moment, dass er da sitzt und denkt, well, this is a German talk show, 3 nach 9, 3 after 9, okay.
Yeah.
Und dann ist da so ein Mann, der sagt,
Mr.
hello.
Steven, I'm a big fan.
I'm a big
May
fan.
I please.
And occasionally I have a guitar, whoops.
Ja, genau.
Zufällig, so unterm
Und dann hat Burkhardt, der hat dann das anmoderiert und dann habe ich ihm das Liedchen gespielt.
Und er hatte Tränen in den Augen, oder?
Nein, aber er hat sich wirklich
sehr gefreut. Nein, das glaube ich.
Und lustigerweise, seine Managerin saß am nächsten Tag bei uns schräg gegenüber im Frühstück, im Frühstücksraum. Und sie meinte, dass Cat Stevens gesagt haben soll, irgendwie, dass er das so eigentlich immer machen wollte. Weil ich war an diesem Tag sehr heiser und hab diesen alten Mann, das ist ja ein Zwiegespräch zwischen Jung und yeah. Father and Son eben so, und so wollte er das. So,
okay, machen. Gut, dann hören wir jetzt also das Original und das damit Original. Leider nur die zweitbeste Version. Bitte. Noch nicht, wir haben noch eine halbe Stunde fast Zeit, Radio 1, die Hörbarust hier,
time to go.
Heute live im Bikini, mein Gast ist Axel Prahl und hier ist tolles Publikum und es ist auch sehr warm hier, das ist schön, weil draußen ist es auch warm. Also es ist, und wir sind warm im Herzen. Das möchte ich noch hinzufügen. Ich versuche jetzt gerade einen Übergang zu finden, aber es gelingt mir
nicht.
Das
merkt man gar nicht.
Ja, merkt man nicht, ne? Nein. Also falls Sie vielleicht ja sogar von Anbeginn zuhören und denken, ja jetzt aber wann kommen die denn endlich auf den Burner? Das mache ich jetzt mit Absicht noch nicht, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, der Burner und der Tatort, ey, vor ein paar Tagen lief die 48. Episode.
Ja.
Gleichermaßen zuverlässig, erfolgreich, beliebt, ihr zwei, das ist wie 2000, was war das, 2010, so für 3 Euro Bitcoins gekauft und 3 Jahre später sind es 40 Millionen, so kommt mir das vor. Das ist so ein Selbstgänger, Selbstläufer und das ist so eine sichere Nummer, auf die ihr setzen könnt, oder?
Nee.
Nein?
Also, nee, also das... nee, es ist schon auch nach wie vor noch verdammt viel Arbeit und eben auch immer wieder eine Frage der Drehbücher. Also das ist ja das A und O, Drehbücher. So, und
aber ihr seid ja eine Macht. Also wenn ihr da sitzt, ihr seid so erfolgreich.
Ja, aber wir können ja nicht Nein sagen. Wir können gewisse Dinge nicht, wir haben einen Vertrag zu erfüllen. So. Und wir haben auch zu liefern.
Hab ich verstanden. Jetzt prahl man nicht so rum. Aber das heißt, wenn ihr beide da sitzt bei so einem, ich kann nur versuchen, mir das vorzustellen, ja. in eurer Welt, eurer halbseidenen Welt. Also so erste Lesungen von Dialogen. Die sind ja auch inzwischen wahrscheinlich euch so mundgerecht und mit so einer guten Komik geschrieben, dass ich mir vorstellen kann, dass die oft auch ins Schwarze treffen. Weiß ich natürlich nicht. Und ich verstehe auch, wenn du jetzt überlegst, wie weit kannst du gehen, weil das ist natürlich auch eine interne Sache.
Richtig.
Aber ihr zwei.
Darüber darf ich hier gar nicht reden. Mm. Das gehört unter mein Berufsgeheimnis.
Na gut. Dann machen wir beide da einen
Haken hinter. Ich habe vertraglich unterschrieben, dass ich über solche Dinge gar nicht rede.
Aber es ist gut, dass es ihn gibt, da sind wir uns einig.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch sehr dankbar.
Und du kannst parallel, wenn du das möchtest, andere Projekte, die dir ja auch angeboten werden, machen. Zum Beispiel nicht zum Traumschiff 2023. Was sollst du auch in so einer Walfängerbucht? Das wäre ja Quatsch.
Ach, ich hatte immer mal die Idee, zusammen mit Katharina Thalbach so ein Pärchen zu spielen auf dem Traumschiff, das die Reise gewonnen hat und da so richtig vom Leder zieht.
Weiß man das?
So Gelsenkirchener Barock, weißt du, so.
Ich meine, ihr beide, ihr seid ja, das ist ja, das läuft ja auch super.
Das wäre super.
Extrem erfolgreich.
Ja,
also,
mal gucken.
Da kann man sich ja jetzt mal hier ans Management wenden.
Hm? Wollen wir doch mal gucken, wo die Reise hingeht.
Das wär doch eine wirklich gute Idee. Hast du noch im Kopf, wie du ursprünglich hättest heißen sollen in dem Tatort? Weißt du noch, welche zwei Namen da noch zur Auswahl standen? Weil ja, so Kommissarinnen und Kommissare heißen ja immer so Vera Wolke und so
Christian
Kasten.
Ich hieß von Anfang an Frank Thiel.
Aber es gab die Option, dass du heißen könntest, das habe ich meinen alten Unterlagen entnommen. Und damals habe ich mir noch richtig viel Mühe bei der Recherche gegeben.
Wow, erzähl's mir, da weißt du mehr als ich.
Pass auf, Leo Lenz oder Timo Thieme. Das hat nicht funktioniert. Da hättest du dich wahrscheinlich auch mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Kann ich.
Ich hätte es wahrscheinlich anders gespielt.
Vielleicht. In der Bio, die wir vorhin etwas später gespielt haben, war Tina, auch von sehr, Tina. Sehr vielen Preisen die Rede, mit denen du auch sehr früh schon bedacht wurdest. Ne? Also du hast ja lange Theater gemacht, du hast das wunderbare Grips-Theater gemacht. Ich glaube, es ist auch eine schöne Erinnerung. Das ist ein tolles
Grips-Theater
Team.
Grips-Theater auf jeden Fall. Die haben gerade eine neue Fliesenwand gekriegt da draußen an dem Bau da. Die sind ja am Hansaplatz,
ja.
Das Theater, und die haben dieses wunderschöne Mosaik, das da außen an der Wand ist. Das wurde gerade komplett erneuert. Und das ist so eine Aktion von Volker Ludwig gewesen, der dann irgendwie, und mit mir gehören.
Wer jetzt Volker Ludwig nicht gleich kennt, das ist der.
Achso, das ist der Prinzipal des Grips-Theaters, der Zirkusdirektor. Und mir gehören nämlich drei Fliesen davon.
Ach, guck mal.
Auf diesem, ja.
Das ist doch schön.
Die habe ich gesponsert.
Und hättest du Lust, eine einminütige Laudatio auf Grips zu halten, weil es wichtig ist, glaube ich, Kindertheater und Jugendtheater zu machen?
Unbedingt. Also deswegen bin ich ja auch großer Freund des Icarus. Die kümmern sich eben auch um Kinder- und Jugendtheater, sorgen dafür, dass Kinder, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, unterstützt werden, ins Theater gehen zu können. Und das Grips-Theater ist natürlich eins, also sowieso das renommierteste Kinder- und Jugendtheater, das wir überhaupt haben in Deutschland. Und das muss unbedingt natürlich auch erhalten bleiben. Und ich wundere mich immer, dass auch Kinderfilme zum Beispiel, Kinder- und Jugendfilme, sind immer irgendwie so zweitrangig. Die werden immer missachtet.
Wer missachtet die?
Das ist so Theater zweiter Klasse, beispielsweise in der Journaille. Also, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht. Macht ihr Kritiken über Kinder- und Jugendtheater?
Ich persönlich mache das zwar.
Ja, du natürlich
nicht.
Nein,
das ist ein Scherz. Nein, ich mach's nicht.
Wird das gemacht
aber,
beim RBB?
Ja, das kann ich dir nicht sagen.
Und darum kümmert sich beispielsweise der Icarus, dass wir haben, ich habe da sogar mal selbst höchstpersönlich einen Preis ausgelobt von 1.000 Euro für einen Journalisten, der mir nachweisen kann, dass er regelmäßig und viel über das Grips, nicht nur über das Grips-Theater, es gibt ja noch viel mehr. Ja. Kinder- und Jugendtheater in Berlin. Erfreulicherweise gibt es sie noch. Und das ist die Brutstätte unserer Kultur.
Viel Fantasie. Also du, ne, gerade du hast ja mal, du hast meine Arbeit abgegeben, die schlecht bewertet wurde, und der Lehrer hat als Begründung für die 5, glaube ich, geschrieben. Du hättest zu viel Fantasie, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also Fantasie.
Ein Deutschlehrer.
Es ist irre wichtig, die Fantasie von Kindern zu fördern. Da kommen jetzt meine zwei Lehrerfreundinnen wieder ins Spiel, die mit den Klassen auch ins Theater gehen. Und für manche Kinder ist das ein Erweckungserlebnis. Nicht, dass die unbedingt selbst unbedingt Schauspielerinnen oder Schauspieler werden müssen, aber die Art der Kommunikation, die Art der Unterhaltung, das ist oft interaktiv, das sind oft Themen, die nämlich ihr Leben auch betreffen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass...
Eins der schönsten Komplimente habe ich mal bekommen nach einer Aufführung am Gripstheater. Da haben wir Bella, Boss und Bully gespielt und ich spielte Viktor Archibald Beck, der immer mit Mercedes abgeholt wurde und der immer Mercedes angepinkelt hat und so weiter, weil er die nicht leiden konnte, weil er musste immer warten und so weiter. Und am Ende dieses Stückes kam ein kleiner Junge auf die Bühne und zuppelte an meinem Ärmel und sagte, du, in welche Klasse gehst du?
Was hast du geantwortet?
Schöneres Kompliment kann man doch nicht bekommen, oder?
Nein, das ist wirklich toll. Knorkator hast du mitgebracht. Du hast doch mal mit denen, ist es das Stück, das du mit denen gemeinsam gemacht hast?
Nee, das habe ich leider nicht mit denen gemacht. Ich wünschte, ich hätte das gemacht.
Milliardäre heißt es.
Genau, Milliardäre heißt es.
Warum hast du Knorkator mitgebracht und wie kam es, wenn du das ganz kurz erzählen kannst?
Weil das meines Erachtens eine wichtige politische Botschaft ist, inhaltlich. Also erstens kenne ich den Stumpen, liebe Grüße, mein Lieber, kenne ich gut den Frontmann von Knorkator. Und wir haben auch schon gemeinsam Dinge verbrochen und bin schon durch seinen Garten getobt. Und wir haben da Videos gedreht und so weiter. Setz dich hin, heißt das Lied. Ich mag die einfach. Und das ist ein toller Text.
Gut, hören wir uns jetzt mal an.
Mats ab!
Ihr seid die Größten, ihr seid die Stärksten und ihr bestimmt, wohin die Reise geht. Ihr macht die Regeln, ihr könnt sie brechen. Keine Frage, euch gehört der Planet. Doch frei und...
Ein sehr kluger Text, ein wirklich gutes Lied, Knorkator war das.
Auf das der Gedanke sich vermehre.
Ja, mitgebracht von Axel Prahl, Schauspieler, Musiker und heute hier mein Gast. Wir haben eine Live-Hörbar außerplanmäßig, so ein bisschen an einem Mittwochabend. Ist heute Mittwoch? Ja, ne?
Heute ist
Mittwoch. Ja, hier im Bikini in Berlin. Ja. Ich gehe davon aus, dass du auch was besitzt, aber nicht zu viel besitzt, dass das alles irgendwie im Rahmen ist. Wieder eine total missglückte Überleitung hin zu, pass auf, ich habe gelesen, er besitzt eine gemütliche Wohnung mit mexikanischen Sitzmöbeln. Was sind mexikanische Sitzmöbel?
Oh, die sind sehr speziell. Die habe ich mal in einem Laden gesehen bei der Kulturbrauerei. Da war ein Geschäft, die hatten so mexikanische Sachen irgendwie, in erster Linie Keramik und so weiter. Mhm. Und da standen so Sessel, die sind aus Naturholz hergestellt und mit Rinderleder bezogen und so. Also es sind eigentlich so Schalensessel.
Also das, wenn zwei Menschen heiraten, wo die Frau immer denkt, hoffentlich bringt er seine Möbel nicht mit.
Genau sowas. Okay. Ja, genau. Ja.
Okay.
Ja. Mhm. Die sind jetzt auch bei mir im Studio gelandet. Aber es gibt sie noch.
Dein Studio, ist das ein Raum in der Wohnung oder ist das ein Studio für sich, wo du dich dann eben auch mit anderen...
Das ist ein Bungalow, wo ich ich habe da so ein Bungalow.
Schön.
Da, und da kann ich Dinge aufnehmen und so weiter.
Wie oft trefft ihr euch, um Musik zu machen?
Momentan gerade ist Sendepause und wir hatten uns vor kurzem hatten wir uns getroffen, um... Gott, wie hieß denn das noch? Da haben wir ein Lied gemacht, ein Antikriegslied. Das war ein Jude, den es nach Holland getrieben hat, der im Untergrund gearbeitet hat und ich komme jetzt nicht auf den Namen, leider Gottes. Und der hat ein Gedicht geschrieben und daraus haben wir einen Song gemacht, zusammen mit Danny Tschuk. Und
ich glaube auch, dass wir das jetzt als letztes...
Nee, das
aber
ist
du hast der, Danny Tschuk mitgebracht?
Danny Tschuk habe ich auf jeden Fall mitgebracht.
Mein schönes Berlin hast du mitgebracht.
Genau,
ne?
Das ist, ja. Das
aber
ist
wir sind noch nicht so weit, ja.
Ich habe ja keine Ahnung, wie viel Zeit...
Nee, das ist also insofern, ich wollte jetzt nur wissen, wie oft du Musik noch machst.
Ja.
Also du hast es immer regelmäßig gemacht. Du hast auch, glaube ich, selbst mal so eine Kapitalismuskritik mit Blick auf Meer oder wie viel, oder es gab einen Song, der so ähnlich hieß.
Ja, auf der Scheibe Blick aufs Meer war das Polonese International, Sono Cosmopolitano. Ah, ja. Ich bin international, heute bin ich in Palermo und morgen Wolfsburg. Scheißegal, ob es nun Geschäfte mit Schiiten sind, Russen, Türken, Israeli, Briten sind. Unsere Geschäfte ist nun mal total global und so weiter und so fort. Ja.
Wenn du jetzt hast du einen Papierkalender noch oder ist das alles digital?
Ich habe auch noch einen Papierkalender, ja. Brauchst du einen?
Kommt drauf an, ist der so. Früher hat man doch immer so von Tankstellen und Apotheken,
ja,
so
überall,
die lagen so aus und so. Kriegst du immer noch?
Ja, kriege ich immer noch.
Oh, ja. Das ist kein gutes Zeichen. Okay.
Kein gutes Zeichen für die Tankstellen.
Ich weiß nicht. Und hängt ihr die auf? Es ist kein Nein.
Nee, ist kein Nein, nee.
Vielleicht hängt einer ja im Studio und jeder Monat ist eine neue Blume, ja. oder so ein... Oder ein
du, ich habe beispielsweise von der Firma Buschfunk mal ein sehr schön. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Firmen, aber die haben mir mal einen sehr schönen Gundermann-Kalender geschenkt und das war Bildes.
Naja, gut, aber Ding. Da hast du ja auch, in dem Film hast du ja auch mitgespielt. Also insofern.
Ja, das war dann aber viel
das
später.
Das war den, achso, okay.
Ja, nee, ja, okay. Also den hatten sie mir schon vorher geschenkt.
Wie war denn eigentlich die Arbeit mit Knut für das Buch? Ihr kennt euch ja sehr lange, ihr seid euch vertraut.
Ja.
Wie oft habt ihr euch getroffen?
Du, ich bin ihn kaum noch losgeworden. Das war
wie ist das abgelaufen?
Also Knut hat mich viel begleitet, war auch bei mir zu Hause des Öfteren. Wir haben uns lange unterhalten. Er hat das alles hübsch aufgenommen und dann hat es abgeschrieben auch und so weiter. Und da waren natürlich ganz viele Begrifflichkeiten, mit denen er gar nichts anfangen konnte. Beispielsweise Aalkarte. Weißt du, was eine Aalkarte ist? Die Aalkarte Welm.
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, es ist ein kleines Fischrestaurant.
Du bist gut. Knut konnte damit irgendwie nicht so richtig was anfangen. Da waren so ganz komische Satzkonstruktionen. Also er wusste nichts damit.
Okay, Aalkarte ist aber auch ein komisches Wort, ne? Also
ja, Aalkarte.
Wenn man jetzt einfach so aus dem Nichts das Wort Aalkarte hört, denkt
klingt
man,
komisch.
Ist das so, als wenn man beim Scrabble was durcheinander...
Er hat es auch nicht richtig verstanden. Vielleicht habe ich auch genuschelt.
Nein, das kann ich, das glaube ich
nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen. So, okay, und dann habt ihr, und dann seid ihr mal essen gegangen, seid ihr mal spazieren gegangen.
Und dann hat er mir das geschickt, irgendwie, was er da geschrieben hatte. Dann habe ich redigiert und so ging das immer hin und her. Wir waren auch mal einkaufen zusammen. Das war sehr lustig. Er war auch bei einem Konzert.
Was war so lustig in diesem gemeinsamen Einkauf, wenn ich frage?
Na, bei einem, hallo, Herr Kommissar und so.
Ach so. Okay, haben Sie zu Knut gesagt und Knut immer, Mensch, ich bin doch Knut Elstermann, Sie verwechseln mich.
Freut mich sehr, Sie kennenzulernen.
Genau.
Ja, nee, und eine Dame hatte mir Joghurt empfohlen aus der Region.
Naja.
Den habe ich dann genommen und habe ihn brav in meinen Korb gestellt.
Hat er denn geschmeckt wenigstens?
Ja, der war sehr lecker. Knut musste ihn essen.
Und die eigenen Gedanken so zu redigieren, bist du denn jemand, der sich gut erinnern kann oder hast du selbst auch Hilfe gebraucht, um Knut mit diesen Informationen zu versorgen?
Ich habe tatsächlich wirklich selber sehr viel nachdenken müssen und auch rechnen müssen und selber bei, ich kann es gar nicht aussprechen, bei Wikipedia musste ich tatsächlich, ich habe selber gestaunt, 2014 beispielsweise.
Du warst auf dem Traumschiff, ne?
Da.
Man vergisst ja so vieles.
Für dich war ich auf dem Traumschiff, ja.
Okay.
Nein, ich bin auch tatsächlich mit der MS Deutschland mal gefahren, und zwar mit meinem Vater. Und da habe ich aber eine Lesung gemacht für ein Hörbuch, das ich eingelesen habe, Sturmkap. Und das habe ich dort an Bord gelesen. Und da durfte ich mit meinen Vater durfte ich mitnehmen. Das war damals die Reederei Daimann. Die ist dann pleite gegangen und das Ganze wurde dann der Steuer eingereicht. Und ich musste für meinen Vater und für mich, weiß ich nicht, 12.000 Euro oder
bezahlen. What? Ja. Und davon haben sie nicht mal einen Kalender geschickt, nee, Deichmann, nee, weißt du, so Reederei Deichmann. Ja. Aber zurück noch mal ganz kurz zum Erinnern. Du sagst ja gerade, du hast selbst Hilfe gebraucht. Deine Mutter kommt ja auch in telefonischer Form im Dialog auf jeden Fall vor. Ja. Eine freundliche, leicht, also auch ein bisschen sture, sehr, sehr freundliche, lebenslustige Frau, habe ich so den Eindruck.
Ja.
Das Wort stur, dem widersprichst du nicht, ne? Ist sie so ein bisschen, sie wirkt so,
manchmal ist sie auch stur.
Ja,
ja, sie ist auch so ein bisschen nassforsch manchmal.
Was ist genau damit gemeint?
Nassforsch?
Ja, so, wenn du es so sagst, so, über deine Mutter.
Also, wenn man so auf Leute zugeht und man hat so seine Meinung.
Ja, und die hält man auch fest,
schon
ne?
Mal, ja, dann ja, kann es schon auch mal irgendwie...
Also auf jeden Fall ist es ein bunter Strauß geworden aus allen möglichen Zeiten. Wie gesagt, das sind ganz unterschiedliche Menschen, die da zu Wort kommen. Und ich finde, es ist ein toller Hybrid, um eben nicht zu sagen, ich habe jetzt eine Biografie oder eine Autobiografie oder so, wie auch immer. Oder
ich
jemand
finde auch,
anders.
Es ist meinem Leben angemessen, irgendwie deswegen halt diese Collage. Irgendwie. Mhm. Mein Leben
Fotos,
ist ja auch so ein bisschen Collage.
Tolle Fotos.
Fotos
ja,
auch okay. Noch.
Genau. Und wir verlosen drei Exemplare. Sie müssen die folgende Frage richtig beantworten.
Signierte Exemplare.
Ja, das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack. Ja, dann verlosen wir nur ein Exemplar. Dann den Rest verkaufen wir auf eBay und dann kannst du dir diese Peter Gabriel CD dafür kaufen.
Ich muss übrigens auch nochmal sagen, also meine Mutter ist sonst auch sehr, sehr lieb und sehr nett.
Oh, das nicht, wollte ich nicht. Nein. So ich hoffe, dass das nicht. Irgendwie. Nein. Ich fand die auch sehr liebevoll und einfach so, vielleicht war stur nicht das richtige Wort, sondern auch so meinungsstark hatte ich so den Eindruck. Die
das
lässt
auf
sich,
jeden Fall.
Die lässt sich da einfach nicht, genau, die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, hatte ich auch den Eindruck. Also, es gab diese erste Fernsehhauptrolle in einem Film von Andreas Dresen. Und du hast gleich einen Grimme-Preis in Gold dafür bekommen. Nicht sagen, wie der Film hieß. 2 Jahre später ist es irritierenderweise wieder passiert. Hast du gleich wieder einen Grimme-Preis in Gold gekriegt. Aber ich will jetzt mal wissen, wie hieß diese erste Fernsehhauptrolle, ein unglaublicher Film. Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer rein und Ihre Adresse, damit wir Sie im Gewinnfall auch benachrichtigen können. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie jetzt gerade sagen, oh Gott, Prahl, ich kann gar nicht genug bekommen. Ja, dieses Gespräch hier wird es nochmal als Podcast geben und als Hörbar. Und Sie haben die Möglichkeit, in der Mediathek auch den aktuellen Tatort mit ihm und Jan-Josef Liefers nochmal anzuschauen. Die Erfindung des Rades wurde am 7. Dezember ausgestrahlt. Es ist die 48. Episode. Habe ich was vergessen? Oder gehen wir jetzt einfach raus mit Danny
Ich möchte Duke? Nur noch ein kleines Dankeschön an alle unsere Tatort-Fans auch, dass wir schon wieder so eine sensationelle Quote hatten.
Ja.
Das verdanken wir nur euch. Danke.
Schön. Dann gehen wir jetzt raus. Mit Mein schönes Berlin, Dukes Küche. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und das mit der Stimme hat auch super funktioniert.
Das war ein Fest.
Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch.
Das war mir eine Freude.
Tschüss.